danke euch für die Musik. Ich habe es, glaube ich, noch nie erlebt, dass eine Gebetsgemeinschaft im Vorfeld so viele Dinge enthalten hat, die in meinem Konzept stehen, als wenn Einzelne echt gelesen hätten, was ich alles aufgeschrieben habe. Kein Witz, das ist wirklich sehr krass. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr heute Morgen zuhört. Gemeinde leben. Leben teilen. Wachstum Teil 2. Apostelgeschichte 2, da habe ich vor 2 Wochen angefangen. Das ist das, was uns zurzeit beschäftigt, der Text aus Apostelgeschichte 2. Und wenn man das so liest, diesen Text, dann ist das der Text, der so ein bisschen diesen Ausdruck von zurück zu den Wurzeln auch geprägt hat. Apostelgeschichte 2 ist der Beginn der Gemeinde Jesu und ist sowas wie der Traum von Gemeinde. Und wir träumen seit etlichen Monaten inzwischen, auch an unseren Aufbruchabenden. Und wovon träumen wir? Wir träumen von einer Gemeinde in Forthausen, die lebt, die Leben teilt, einer Gemeinde, die wächst. So wie in Apostelgeschichte 2. Wachstum, darum geht's. Und das ist das, worüber wir uns in den nächsten Wochen auch immer wieder unterhalten werden. Zweitens habe ich festgestellt beim letzten Mal vor 2 Wochen, dass der Text, den wir da gelesen haben, etwas sagt, was einem Aufbruch im Grunde genommen ein Stück weit vorausgehen kann. Wenn wir Gemeinde leben wollen, dann wird es nötig sein, dass wir unseren Sinn verändern, dass ein Sinneswandel stattfindet. Das ist das Eigentliche, was die Bibel meint, wenn sie von Buße und von Umkehr spricht. Dann meint sie eben diese bewusste Entscheidung, Gott Recht zu geben, ihm zuzustimmen, den Sinn zu verändern und in eine neue Richtung zu gehen. Und meine Predigt war vielleicht vor 2 Wochen herausfordernd, und ich werde auch heute eher so herausfordernd und ein Stück auch ermahnend predigen, weil ich uns ganz bewusst heranführen möchte, weiter an dieses Thema aus Apostelgeschichte 2. Und falls wir das an uns heranlassen, wird das unsere Komfortzonen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle berühren. Und manchmal ist es wichtig, Dinge zu sagen, die unbequem sind. Und ich hoffe, dass es mir dann nicht so geht wie Jesaja, der, soweit man weiß, von Manasse dann irgendwann zersägt worden ist. Vielleicht verschont ihr mich damit, aber die Themen, über die wir gerade reden, auch in dieser ganz konkreten Phase unseres Gemeindelebens, über die wir nachdenken, sind überlebenswichtig. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern das ist die Meinung von uns, die wir an diesen Freitagabenden immer wieder zusammensitzen. Und Schonwaschgang mit dreifacher Menge Weichspüler, das hilft uns nicht. Wir müssen vielleicht einfach auch mal Tacheles miteinander reden. Und wir müssen auch Entscheidungen treffen, auch als Gemeinde, als die, die wir hier sind, persönlich für uns, aber eben auch für uns als Gemeindefamilie. Und die Aufbruchgruppe, die sich freitags trifft, die hat das gemeinsam, an eine gute Zukunft für die Gemeinde zu glauben. Das ist etwas, was wir gemeinsam haben. Und wir sind offen für Verstärkung. Wir wünschen uns, dass noch andere mit ins Boot steigen, dass sie mitmachen. Und der Josua, der, wir unterbrechen gerade mal, mach ich weiter. Der Josua, der hat damals dem Volk Israel im Grunde genommen auch etwas gesagt und sie vor eine Wahl gestellt. Er hat ihnen damals klar gemacht, wählt euch heute, wie ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das, was Josua damals gemacht hat, war, dass er das Volk vor eine Wahl gestellt hat, als er gesagt hat, wählt euch heute, wie ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und dieses kehrt um, das wir in Apostelgeschichte 2 haben, das ist im biblischen Sinn, das habe ich vor 2 Wochen bereits gesagt, eben auch eine Einladung zu einer Entscheidung. Eine Einladung zu überlegen, will ich meinen Sinn ändern? Will ich mein Denken verändern? Will ich eine klare Entscheidung treffen, die radikal ist? Was ist denn radikal? Radikal, das ist das Wort, das so viel heißt wie an der Wurzel gegründet. Also diese Wurzel, an die wir auch zurück wollen. Eine Entscheidung treffen für etwas Neues, für einen Aufbruch und gegen etwas Altes. Gemeinde leben, Leben teilen und wachsen. Meine Frage ist, glaubst du ganz persönlich, so wie Gott das tut auch, daran, dass wir uns als Gemeinde noch entwickeln können? Hast du persönlich noch Hoffnung darauf, dass wir uns als Gemeinde entwickeln können? Stell dir diese Frage ganz persönlich. Der Cellist Pablo Casals, der ist im Alter von 95 Jahren mal gefragt worden: Herr Casals, Sie sind 95 und der größte Cellist aller Zeiten, warum üben Sie immer noch 6 Stunden pro Tag? Seine Antwort: Ich denke, ich komme immer noch weiter. Ich mache immer noch Fortschritte. Ich kann immer noch besser werden. Und das fand ich einfach toll. Eine tolle Einstellung. 95 Jahre, übt noch 6 Stunden am Tag, weil er immer noch daran glaubt, dass er sich entwickeln kann. Und Leute, ich persönlich glaube auch fest daran, dass wir uns als Gemeinde entwickeln können. Ich glaube fest daran, dass wir eine Zukunft haben. Ich glaube fest daran, dass wir wieder wachsen werden als Gemeinde, und ich persönlich werde dafür kämpfen wie ein Löwe, weil ich mich danach sehne. Weil ich mich danach sehne, dass wir eine Rettungsstation sind. Apostelgeschichte 2,38, da haben wir letztes Mal auch gelesen, kehrt um. Also verwandelt euren Sinn, ändert euer Denken. Das hat Petrus den Menschen damals gepredigt. Und die Menschen damals, die haben diese Einladung zum Aufbruch zu neuen Ufern auch angenommen. Sie machten ernst. Und diese Ernsthaftigkeit der Leute damals zeigte sich in der Taufe. Das habe ich auch schon gesagt. Ich fasse das nochmal zusammen, weil diese Taufe eine symbolträchtige, eine richtig öffentliche, klare Proklamation dafür war, dass jemand gesagt hat: Ich stehe auf der Seite dieses Jesus. Koste es, was es wolle. Ich bin dabei. Symbole, ich sprach davon, Symbole sind sowas wie Denkmäler, sind sowas wie Meilensteine, sind sowas wie Leuchtfeuer, und das können sie auch für uns sein. Und auch wir haben, als wir diesen Prozess angefangen haben mit dem Aufbruch zu neuen Ufern, über Symbole versucht zu kommunizieren. Deshalb haben wir diese kleinen Bötchen, diese Ruderbötchen mitgegeben, weil wir einfach ein Zeichen setzen wollten. Das steht bei uns zu Hause. Ich sehe das immer wieder. Ich werde immer wieder daran erinnert, was wir tun. Sie ermutigen auch, durchzuhalten. Und wir rudern nicht allein, sondern wir rudern in der Kraft des Heiligen Geistes. Gemeinde bauen wir in dieser Kraft. Der Heilige Geist ist an Bord, weil Gott jedes seiner Kinder mit seinem Geist ausgestattet hat. Er hat sie versiegelt. Das ist für uns nichts Neues. Aber diese Zusage und diese Kraft, die wir haben, das ist das Eigentliche, was uns befähigt, auch diesen Prozess zu gehen, Gemeinde wieder neu nach vorne zu bringen. Uns hat man einmal vergeben, für immer. Wir sind einmal gerettet worden, für immer. Wir sind einmal befreit, für immer. Gereinigt, freigesprochen. Wir sind geliebt, wir sind geheiligt, wir sind angenommen. Alles das sind unabänderliche Fakten, die Gott geschaffen hat in Jesus Christus und die er versiegelt, verbrieft hat durch den Heiligen Geist. Das ist alles das, was wir haben. Und die Frage stellt sich mir manchmal: Freue ich mich überhaupt noch darüber? Begeistert mich das noch, dass alle diese Fakten da sind? Weil sie bilden doch die Grundlage dafür, dass wir Zuversicht haben können, dass es weitergeht. Mit uns persönlich, mit uns als Gemeinde. Auf diese Grundlage gründen wir unsere Zuversicht. Und das motiviert. Das ist auch etwas, was uns nach vorne blicken lässt. In Apostelgeschichte 2, Vers 39, den Vers habe ich hier mitgebracht, da hat uns Petrus auch was in Aussicht gestellt. Denn er sagt: Die Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen auch in den entferntesten Ländern und auch in diesem gallischen, nee, in diesem bergischen Dorf, Forthausen. Die Zusage gilt uns auch, dass der Herr zu seiner Gemeinde dazurufen wird. Und das ist das, was hier immer wieder deutlich wird in der Apostelgeschichte. Gott möchte Wachstum, Gott möchte Ausbreitung, er möchte, dass das Reich Gottes weltweit wächst, auch hier. Auch wenn wir vielleicht über viele Jahre anderes erlebt haben, er möchte, dass wir wachsen. Das ist sein Sehnen. Und wenn wir Gemeinde leben und wenn wir unser Leben teilen, wenn wir das tun, was da in Apostelgeschichte steht und was ich noch weiter entfalten werde in den nächsten Wochen, dann werden wir erleben, dass Wachstum etwas ist, das wahrnehmbar ist, das sichtbar wird, das messbar ist. Es geht um Menschen. Es geht nicht um uns. Es geht um Menschen, die gerettet werden sollen. Und es geht nicht um gemütliche Clubhäuser, Land auf, Land ab, wo wir uns nur um uns selber drehen. Das ist nicht das, was Gott möchte. Stefan hat es gelesen. Es ist die Liebe Christi, die uns drängt. Oder ich sollte sagen, die uns drängen sollte. Die uns drängt, den Menschen zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Sache, das ist das, wo ich glaube, dass wir Aufholbedarf haben in Sachen Bewusstmachung, was unser Warum eigentlich ist, wofür wir leben. Und ich weiß, das klingt unbequem. Aber im Verhältnis zu dem, was Petrus damals in Vers 40 dann gesagt hat, habe ich auch hier an der Folie, mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium, also die gute Nachricht, und eindringlich ermahnte er sie. Er sagte, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Das ist harter Tobak. Aber ich kann euch beruhigen, die Generation, zu der Petrus und zu der Jesus vom Gericht sprachen, das war auch die Generation, die genau mit diesen Worten gemeint war. Und das hat sich erfüllt, eben durch die Zerstörung Jerusalems und des Tempels 70 nach Christus. Aber Jesus und auch Petrus haben die Generation gewarnt, haben gesagt, kehrt um, stimmt Gott zu, macht ernst. Und was feststeht ist, Jesus wird eines Tages wiederkommen. Das mit dieser Welt geht irgendwann vorbei. Und bis dahin haben wir Zeit, als Gemeinde, als einzelne Menschen diesen Jesus zu bringen. Heute, jetzt. Und dieses Bild oder diese Geschichte, die Stefan gelesen hat von dieser Rettungsstation, die ist ja heute irgendwie plastischer denn je, weil wir das vor unseren Augen im Mittelmeer immer wieder erleben. Dass da Menschen kommen, die versuchen, ja, ihr Leben zu retten, und viele von denen sind ertrunken, aber viele von denen, die es geschafft haben, sitzen doch heute vor unserer Haustür. Sind so Menschen, die wir erreichen können mit dem Evangelium. Und Freitag, als wir zusammensaßen bei unserem Aufbruchabend, da haben wir darüber gesprochen, dass die Botschaft, die wir heute predigen, dieses Evangelium, für viele Menschen nicht mehr attraktiv ist. Viele Menschen können heute nicht mehr unterscheiden zwischen den Kirchen, die immer wieder in der Presse sind und die ihre Missbrauchsskandale mehr oder weniger aufarbeiten, und einer christlichen Gemeinde, einer christlichen Versammlung, klein und unscheinbar in Forthausen. Die Leute kennen den Unterschied kaum. Aber wir können diesen Unterschied verständlich machen, auch wenn sie erstmal nichts mit dem anfangen können, was sie so von Christsein halten und denken. Aber wir sollten nicht zu einem Club werden, der unbehelligt sein Dasein irgendwo auf dem Dorf fristet. Wir sollten zu einer Gemeinde werden, über die man redet, über die man spricht, positiv spricht. Wir dürfen uns nicht schulterzuckend damit zufrieden geben, dass wir hier ein unbehelligtes Leben in Forthausen leben können. Das darf nicht unser Ziel sein. Dann erfüllen wir den Zweck nicht, den Gott für uns hat. Lasst uns dafür sorgen, dass man wieder über uns redet, aber weil die Leute sagen, wow, da ist echt Leben. Da sind Menschen, die leben voller Überzeugung das, was sie glauben. Da wird Leben geteilt. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass das passiert, was nach der Predigt des Petrus passiert ist. Vers 41, da steht, viele nahmen die Botschaft an. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. und durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Klar, wir haben keinen Petrus als Pastor und das ist auch gut so, aber wir haben die Power des Heiligen Geistes und die haben wir alle, die wir Jesus kennen. Und dieser Geist Gottes legt es an auf Wachstum. Er legt es darauf an, dass ich persönlich wachse und dass wir als Gemeinde wachsen, damit Gottes Reich gebaut wird. Und das wirkt natürlich Gott. Gott ist es, der wirkt. Es ist der Heilige Geist, der Menschen überzeugt, dass sie Jesus brauchen. Aber Gott will wirken, nicht ohne unser Ja. Nicht ohne, dass wir sagen, ja, ich steig zu dir ins Boot. Ich möchte beteiligt sein an diesem Rettungsding. Und da wäre die Jesaja-Antwort die richtige, der gesagt hat, hier bin ich, Herr, sende mich. Das wäre die Antwort, die ja Gott sich sehnt, er sehnt von uns. Und ich betone das so unablässig, dass Gott unser Ja braucht, weil es eben ohne nicht geht. Wisst ihr, ich kann euch anpredigen und ich kann euch viel erzählen und ich weiß ja nicht, was ihr denkt, wenn ich predige oder was ihr nebenbei so macht, aber es ist offensichtlich, dass ohne den eigenen Wunsch, etwas ändern zu wollen, wird nichts passieren. Deshalb braucht der Herr unser Ja. Er braucht unsere Bereitschaft, umdenken zu wollen, zurückzukehren zu den Wurzeln, dass wir uns neu und motiviert aufmachen, die Gemeinde Forthausen wieder zu bauen, Gemeinde zu leben, unser Leben miteinander zu teilen und mit den Menschen, die Jesus nicht kennen. Und dann werden wir sehen, wir werden wachsen, weil das Gottes Prinzip ist. Ja, auch die Gemeinde in Jerusalem, die wurde ins Leben gerufen durch eine vollmächtige Predigt, vollmächtiger als meine, ganz sicher. Und das außergewöhnliche Wirken des Heiligen Geistes hat seinen Teil dazu getan. Aber dann? Was dann? War es damit getan? Nein, die Gemeinde wuchs weiter. Die ganze Apostelgeschichte kann man in unterschiedliche Abschnitte unterteilen, die immer damit enden, dass irgendwo steht und die Gemeinde wuchs. Und es wurden wieder mehr. Das ist das, was Gott sich wünscht. Es blieb nicht dabei. Sie wuchs immer weiter. Die Zeiten haben sich vielleicht geändert, aber die Botschaft bleibt dieselbe. Der Auftrag bleibt derselbe. Die Art und Weise, wie wir diesen Auftrag erfüllen, die Art und Weise, wie wir diese Botschaft an den modernen Menschen herantragen müssen, die muss sich vielleicht verändern, ja. Aber alles andere bleibt. Wir müssen das vielleicht neu leben und wieder uns neu aufmachen, aber die Botschaft bleibt, der Auftrag bleibt. Am Freitagabend, als wir uns unterhalten haben beim Aufbruchabend, da waren wir uns auch einig, was der entscheidende Faktor ist, damit Gemeinde wieder wächst. Der entscheidende Faktor für Wachstum, der Wachstum garantiert, steht eben auch in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre der Apostel, die sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt, also die Gemeinschaft in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Und ich werde auch heute noch nicht über diesen Text sprechen, sondern erst in den nächsten Predigten im Detail. Aber darum geht's. Und wir haben verstanden, als wir zusammensaßen, dass es genau das ist, dass wenn wir Gemeinschaft wirklich leben, so von Herzen leben, dass das attraktiv ist, also anziehend und Menschen neugierig macht auf Jesus. Die Zeiten haben sich geändert und die Frage ist, was wir über die Jahrhunderte in der Kirchengeschichte aus dem gemacht haben, was damals die natürliche Konsequenz eines Sinneswandels war. Das, was damals passiert ist in Apostelgeschichte 2, das sagen wir, das sind die Wurzeln, das ist das Ideal. Das wäre toll, wenn wir dahin wieder zurückkommen. Aber was haben wir daraus gemacht als Christen über die Jahrhunderte? Wo ist sie hin, diese Dynamik, die die Christen damals gelebt haben? Was ist passiert? Ich glaube, wir müssen uns fragen, ob wir Christen, wenn wir ehrlich sind, aus diesen dynamischen Komponenten nicht einfach steife und verstaubte und trockene Traditionen und Abläufe gemacht haben, die immer nach demselben Schema ablaufen. Da ist nichts Überraschendes mehr dabei. Haben wir das, was mal mit echtem Leben gefüllt war, nicht irgendwie in Formen gegossen, mit denen wir dieses dynamische Leben teilweise einfach wieder erstickt haben, weil ja dann keine Freiheit mehr da war, für den Geist Gottes zu wirken? haben wir nicht auch damit oder dazu beigetragen als Christen, dass wir unser Christsein heute so im Chill-Modus und Konsum-Modus leben, mehr und mehr? Und dass dieses dynamische Gemeindeleben, was mal war, dass das wieder eingetauscht wurde gegen alles andere, was irgendwie vorhersehbar ist? Wir müssen uns diese Fragen gefallen lassen. Wir müssen uns diese Fragen auch ganz persönlich stellen, weil wir uns fragen müssen, was haben wir eigentlich zum Mittelpunkt gemacht unseres Glaubenslebens? Was haben wir zum Mittelpunkt gemacht unseres Gemeindelebens? Was ist mit den Ertrinkenden? Wo sind sie? Haben wir uns nicht selbst auch des Raums für Spontanität und Leben beraubt, ohne dass wir Jesus die Chance geben, uns noch zu überraschen? Ich habe auf der Folie hier einen Spruch mitgebracht, den der Gründer der Akademie für Weltmission in Korntal mal gesagt hat. Ein Mann, der schon lange nicht mehr lebt, aber der mit dazu beigetragen hat, dass mir Mission so wichtig wurde. Er hat mal gesagt, eine Gemeinde, die ihr Zentrum in sich selbst hat, ist eine vergehende Gemeinde. Eine Gemeinde, die ihr Zentrum in sich selbst hat, vergeht. Und deshalb komme ich auch nochmal zurück auf diesen Aufruf. Auf diesen Aufruf zum Sinneswandel, zum Umdenken, zur Umkehr, zum Neuanfang, zu dieser Neuausrichtung, die wir uns wünschen und ja, zu diesem schweißtreibenden Aufbruch zu neuen Ufern. Wachstum wünscht sich Gott. Wachstum durch Menschen, die zu ihm finden. Dass Gemeinden wie unsere Rettungsstationen sind. Und wenn ich uns hinterfrage, dann hinterfrage ich mich auch. Und wenn ich uns hinterfrage, ja, dann berührt das unsere Komfortzonen, weil wir uns ehrliche Antworten geben müssen über die Art und Weise, wie wir Glauben und Gemeinde leben, gar keine Frage. Und dass wir vielleicht die Entscheidung treffen müssen, uns neu auszurichten und neu motiviert zu werden, wirklich zu einer Rettungsstation zu werden. Kostet das Zeit? Ja. Kostet es Kraft? Ganz sicher. Ist das manchmal mühsam? Auch. Aber was ist mit unserem Herz? Was ist, wenn wir mal darüber nachdenken, nochmal ganz neu, ganz bewusst darüber nachdenken, was Jesus für uns, für dich getan hat? Wenn wir uns das nochmal bewusst machen, was es in der Konsequenz bedeutet hat, dass Jesus am Kreuz unsere Vergangenheit ein für alle Mal erledigt hat. Alles, was da war an Schuld und Sünde, hat er genommen. Er hat uns befreit. Was bedeutet das, was Jesus für uns getan hat, für dich getan hat, für deine Gegenwart? Mit was für einer Freiheit und mit was für einer Erfüllung dürfen wir heute leben, weil Jesus alles am Kreuz für uns erledigt hat. Und wir nicht alles tun müssen, sondern er alles gegeben hat. Jesus Christus hat alles gegeben. Und was, wenn du beginnst, vom Ziel her, von der Zukunft her zu denken, von der Ewigkeit her zu leben und ebenfalls alles zu geben, weil diese Ewigkeit und diese Zukunft, die vor uns liegt, im Verhältnis zu diesem bisschen Zeitleben, das wir haben, so unvorstellbar viel mehr ist und so unvorstellbar viel schöner. Das ist doch die Realität. Wir wissen das alles. Aber reißt uns das vom Hocker? Ist das nicht all die Mühe wert, zu sagen, komm, wir nehmen noch so viele, wie wir können, mit ins Boot? Ein Militärpfarrer, der sagte zu einem Soldaten, der im Krankenhaus lag und der seinen Arm verloren hat, Sie haben Ihren Arm für eine gute Sache verloren. Der Soldat antwortete, ich habe ihn nicht verloren, ich habe ihn gegeben. Und so ist es mit Jesus auch. Er hat sein Leben nicht verloren, sondern er hat es gegeben. Warum? Damit wir und andere Menschen unser Leben nicht verlieren, sondern damit wir es geben können, damit wir alles gewinnen und vor allen Dingen Menschen gewinnen, die sich mit uns auf dem Weg zu Jesus machen. Und wir können nur gewinnen, wenn wir uns ihm hingeben. Wir können nicht verlieren. Jesus Christus, dessen Namen wir als Christen tragen, hat sich für uns verschenkt. Lasst uns alles geben, aber wir müssen die Entscheidung treffen, zurück zur Wurzel zu wollen. Ich weiß, habe ich eben schon gesagt, ich bin nicht Petrus, aber ich wünschte mir, dass das passiert, was damals passierte, als Petrus so leidenschaftlich und eindringlich die Predigt hielt und die gute Nachricht verkündete. Die Menschen ließen der Predigt Taten folgen. Sie trafen eine Entscheidung, Jesus Christus zu folgen. Die Predigt hat ihr Herz erreicht und dann folgte, was folgen musste, Wachstum. Vers 41, viele nahmen die Botschaft an. Viele nahmen die Botschaft an. Und dieses Viele, das ist nicht nur eben, wie ich eben gesagt habe, diese Momentaufnahme, sondern das war der Anfang einer Bewegung, die auch heute, 2000 Jahre später, ihre Gültigkeit und ihre Dringlichkeit nicht verloren hat. Das Meer ist immer noch da draußen. Da draußen ersaufen immer noch Menschen. Und unser Job ist es immer noch, Rettungsstation zu sein. Ich weiß, wir mögen uns auch darüber, haben wir am Freitag gesprochen, wir mögen uns manchmal zurücksehnen nach diesen Zeiten von Gemeinde, wo Hans und Doris hier waren, der Raum bis zum letzten Platz gefüllt war. Aber wir brauchen dem nicht mehr melancholisch hinterher zu heulen, sondern wir sollten uns motivieren lassen durch das, was ich heute Morgen gesagt habe und sage, genau das wieder zu erreichen, weil es Gottes Wunsch ist. Gottes Wunsch ist Wachstum. Er möchte, dass Gemeinde wächst. Und wenn wir Gemeinde leben, wenn wir unser Leben teilen, dann wird Wachstum passieren, innerlich und äußerlich. Und obwohl es Gott ist, der dieses Wachstum bewirkt, das steht auch auf der Folie hier, und der seine Gemeinde baut, wäre fatal, sich darauf auszuruhen, das einfach hinzunehmen, wenn nichts passiert. Die Bilder der Bibel, die sprechen eine eindeutige Sprache. Die Bibel spricht davon, dass das Fundament gelegt ist in Jesus Christus, aber dass es danach darum geht, dass Leute darauf bauen. Du und ich. Die Bibel spricht vom Acker, der existiert, aber der Acker muss gepflügt, es muss gesät, es muss bewässert werden, Unkraut muss gerupft werden und am Ende muss geerntet werden. Wer auf dem Fundament baut, wer den Acker bestellt, der schwitzt. Der Wettkampf, sagt die Bibel, ist uns verordnet. Es gibt ein Ziel, auf das wir hinlaufen, aber der Athlet, der dieses Ziel erreichen will, der trainiert, der verzichtet auf vieles, er schwitzt. Die Jochgemeinschaft, in die uns Jesus einlädt, die legt nahe, dass wir ackern werden, Seite an Seite mit Jesus, wir werden schwitzen. Aber es gibt nichts, was lohnender ist als das. Wenn wir uns Christen nennen, lasst uns doch leben, wie Christen leben. Jesus-Jünger unterscheiden sich von Mitläufern für gewöhnlich dadurch, dass ihre Bereitschaft zu arbeiten und zu opfern gegeben ist. Und das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wollen wir wirklich arbeiten und opfern und geben, damit am Ende etwas wächst und gedeiht? Oder erwartet ihr, dass das andere machen? Ich möchte schließen mit einer Aussage eines berühmten Afrika-Forschers und Missionars, David Livingstone. David Livingstone, der hat Anfang des 19. Jahrhunderts, also 1800 irgendwas, für 33 Jahre in Afrika gelebt. Und das waren Zeiten, die waren noch anders als heute. Kein Zuckerschlecken. Und er schreibt, die Leute reden immer davon, dass ich so ein großes Opfer gebracht habe, indem ich in Afrika lebte. Kann man das ein Opfer nennen? Etwas, das einfach nur ein kleiner Teil meiner großen Schuld ist, die ich Gott zurückzahle? Eine Schuld, die man niemals zurückzahlen kann? Es ist ausdrücklich kein Opfer. Es ist ein Privileg. Angst, Krankheit, Leiden oder Gefahr hier und da und etwas Verzicht auf die üblichen Annehmlichkeiten des Lebens, die mögen manchmal dazu führen, den Geist ins Wanken zu bringen, aber alles das ist nichts, verglichen mit der Herrlichkeit, die in und für uns offenbart wird. Ich habe nie ein Opfer gebracht. Davon sollten wir nicht sprechen, wenn wir an das große Opfer denken, das Jesus gebracht hat, als er den Thron seines Vaters in der Höhe verließ, um sich für uns hinzugeben. Amen.